In diesem Podcast haben wir über die neue D2C-Brand Hands von Philipp gesprochen. Philipp hatte ja Ende letzten Jahres den Exit gemacht mit seinem Amazon-Business und hat jetzt mittlerweile über längere Zeit eine neue Brand entwickelt, nämlich eine D2C-Brand. Und er hat uns einmal mitgenommen und komplett von vorne bis hinten erzählt, wie er seinen Prozess gestaltet hat, diese Brand zu entwickeln, welche Höhen und Tiefen es gab und welche Tricks er mit uns teilen kann und wie es jetzt weitergeht. Und war eine super spannende Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Leute zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Heute wird es ganz besonders, Freunde, denn wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast heute. Vielleicht kennt ihr ihn, den einen oder anderen.
Den Philipp Alsmeier.
Philipp Alsmeier.
Sag hallo.
Guten Tag, Jungs. Ja, ich sollte extra warten, bis ich reden darf. Deswegen habe ich nichts gesagt.
Aber heute mal in der Gästerolle, Philipp. Wir reden heute über dich und das, was gerade so bei dir Spannendes passiert. Deswegen bist du heute nicht Moderator, sondern Gast. Wir stellen heute die Fragen.
Okay, aber ich möchte ganz kurz als Gast eine Frage stellen. Was macht ihr gerade mit diesem Bring Sally up, Bring Sally down? Das interessiert mich. Das habe ich auf Social Media gesehen. Ich habe ja sonst keinen Kontakt zu euch.
Marc, erzähl mal.
Ja, wir haben ja diese Monk-Mode-Gruppe ins Leben gerufen, nachdem wir zwei die Monk-Mode-Folge auf Spotify oder in der Best-Shell-Show gemacht haben. Und das war ja früher unsere Challenge-Gruppe bei AMZ Hackers. Da machen wir unregelmäßig Challenge-Monate. Und das hat eigentlich ganz normal angefangen mit ein bisschen Routinen und Monk-Mode und so. Und dann hatte Björn, glaube ich, war das, der hatte diese Bring Sally Up, Bring Sally Down Challenge in die Gruppe gepostet. Wer das nicht kennt, das ist ein Lied, der singt eigentlich die ganze Zeit Bring Sally Up, Bring Sally Down. Das geht 3 Minuten 24, glaube ich. Und die Challenge ist, man kann das mit verschiedenen Übungen machen. Wir haben das mit Push-Ups gemacht, dass du praktisch unten anfängst. Wenn er singt Bring Sally Up, machst du einen Push-Up nach oben. Wenn er singt Bring Sally Down, dann machst du einen Push-Up nach unten. Aber du darfst niemals komplett ablegen. Das heißt, du bist immer komplett unter Spannung. Und wir haben so ein bisschen diskutiert und ich habe es auch direkt getestet und habe irgendwie so beim ersten Mal, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, 1 Minute 20 oder so oder 1 Minute 50. Ja, 50 geschafft und dachte mir so, Alter, krass, richtig, richtig schwer. Und dann haben wir so ein bisschen hinterher philosophiert, ich habe auch schon ein paar Mal getestet dann und dann haben wir, also Björn hat es gemacht, ich habe es gemacht und dann war Chris an der Reihe, der es machen sollte. Du hast, glaube ich, irgendwie einen Tag Pause gehabt oder so vom Gym und hast dann erst am nächsten Tag gemacht und hast es einfach direkt beim ersten Mal geschafft. Und ich bin so gefühlt vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, Wie kann das sein? Ich wusste natürlich, du wirst da gut drin sein, weil du ja Calisthenics machst und so Halteübungen sehr gut kannst und sehr oft machst. Aber ich habe es am Tag davor auch noch so mit meinem CrossFit-Kumpel gemacht, der wirklich, wirklich gut ist, auch so einer der Top 50 in Deutschland. Und selbst der hat es nicht geschafft. Und da dachte ich so, okay, Chris wird das auch nicht schaffen. Das wird eine geile Challenge, die können wir so über einen Monat ziehen irgendwie. Wer es als erstes schafft, so in einem Monat. Und dann, ich habe es halt gemacht und dachte ich so, Alter, das ist wirklich richtig krank schwer. Und Chris macht es einfach am ersten Mal und schafft es direkt. Und das hat mich dann so umgeworfen irgendwie, dass ich habe es Chris zwischendrin mal geschrieben, gefühlt immer, wenn ich das Lied jetzt höre, Bring Sally Up, Bring Sally Down, höre ich bloß noch, Chris hat es schon geschafft. Und jetzt habe ich mir vorgenommen und ich habe es seither jeden einzelnen Tag gemacht, dass ich so lange machen werde, bis ich es schaffe. Und gestern bin ich bei 2 Minuten 50, bei 2 Minuten 50 gelandet, jetzt fehlen mir noch 30 Sekunden. Also vielleicht kann ich nächstes Mal updaten, wenn ich es dann geschafft habe.
Das ist wieder das Umfeld, ne? Kopfsache. Das ist eine Kopfsache. Ich habe es im Gym gemacht und ich habe, da war eine, also in meinem Gym sind nur 30, 40 Leute angemeldet. Dementsprechend, man kennt da jeden und da war eine von den, die Ownerin war da. Ich habe gesagt, hast du Bock mitzumachen bei der Challenge? Und, weiß nicht, sie hat das dann Minute oder Minute 30 oder so und hat dann abgebrochen, aber hat dann halt sozusagen immer aufs Handy, auf die Zeit geguckt, hat gesagt, eine Minute noch und dann kommen 30, zieh durch. Und so nach dem Motto, du hast es fast geschafft, jetzt brichst du nicht mehr. Du hast
schon gelitten am Ende, man hat schon gesehen, das war jetzt nicht so easy. Aber
nein, ich habe auch nicht gesagt, dass das leicht war. Aber es war am Ende eine Kopfsache. Ich muss das vorlesen. Philipp schreibt, Marc muss aufpassen wegen seiner Kaffee.
Ich habe hier gerade nebenher meinen Proteinshake noch getrunken.
Ah, Proteinshake, okay.
Frisch aus dem Training kam. Und Philipp hat mir gerade reingeschrieben, Achtung, Kaffeeschnute bezüglich Kamera.
Ja, Leute, jetzt, wo wir uns hier so filmen, muss man aufpassen, weil ich habe letztens mal einen Espresso getrunken vorher und der färbte ja alles dunkel. Und dann habe ich gesehen, nach dem Podcast, dass ich eine Stunde lang irgendwie einen schwarzen Mund hatte von dem Kaffee. Ja, deswegen wollte ich dich eigentlich davor retten. Und du hast
weißt du, ich muss jetzt jede halbe Stunde einen Proteinshake trinken, dass ich Chris schlagen kann irgendwann. Ich bin jetzt voll im Modus.
Geil. Krass, also das triggert dich schon echt nicht wenig, ne?
Extrem. Ich werde das jeden Tag machen, mein Leben lang, bis ich schaffe. Diesen Monat
habe ich noch. Finde ich gut. Ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen ins Thema sliden heute. Und zwar geht es heute bei Philipp als Gast um eine beziehungsweise seine D2C-Brand. Vielleicht auch kurz gesagt, wir sind gerade in der Phase, wo wir bei MC Hackers ganz langsam und vorsichtig das Thema D2C mit, sagen wir mal, integrieren. Wir haben für MC Hackers Diamant, also unsere höchste Community, schon eine D2C-Äquivalent aufgemacht, also die D2C-Hackers. Das ist nur eine Beta, weil wir gucken, wie es ankommt, wie viel Interesse ist, wie das Ganze laufen wird. Aber um es mal perspektivisch zu sagen, wir entwickeln uns weiter von nur Amazon zu, sage ich mal, Gesamt-E-Commerce, weil für viele Seller in der Diamantgruppe oder demnächst sogar Rubin wird ja Shopify oder welches Shopsystem man auch benutzt, relevant als Diversifizierung, als zweiter Vertriebskanal. Und deswegen ist es spannend, dass Philipp jetzt von uns dreien als erster Owner einer D2C-Brand auch mal von der anderen Seite ein bisschen berichten kann. Und darum wird es heute gehen.
Ja, genau. Also wir haben bis jetzt nur eine WhatsApp-Gruppe. Also da ist jetzt noch nicht viel mit Content von unserer Seite. Ganz einfach, weil wir natürlich auch nur Content geben können, wenn wir erfahren sind. So ist es bei AMC Hackers, also bei AMC Hackers, nicht bei D2C Hackers, dass wir halt Content geben können, weil wir die Seller-Seite kennen. Und bei D2C Hackers haben wir bis erstmal nur eine Mastermind eröffnet, eine Gruppe eröffnet, in der wir quasi die Infrastruktur bieten, euch auszutauschen für D2C-Brands. Genau, und ich gehe jetzt quasi vor gerade und schaue mal im ganz neuen Dschungel mit einer neuen Machete, wie es da so aussieht und wie das denn so funktioniert. Und ich kann mal so ein bisschen zurückspulen. Fing eigentlich alles an mit meinem Exit 2021. Das war so die Exit-Hochzeit. Ich glaube, das haben viele mitbekommen, dass einfach sau viele Leute ihr Business verkauft haben. Und dementsprechend dann auch erstmal finanziell durch waren oder finanziell frei waren oder wie auch immer. Das ist natürlich eine Ansichtssache. Und in so einem jungen Alter ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, wie sich das viele vorstellen. Man denkt sich halt, okay, du hast das Business jetzt verkauft, jetzt hast du ja Geld, jetzt hast du Zeit, du bist jung, eigentlich voll cool. Und was ich interessant fand, da könnt ihr auch gerne nochmal was zu sagen, jeder, mit dem ich gesprochen habe, der das gemacht hat, hatte danach erstmal einen Downer und wusste erstmal nicht, wohin mit sich. Wir haben ja in Kapstadt auch darüber gesprochen, da haben ja auch einige Business verkauft und da auch denen ging es erstmal so, okay, was mache ich jetzt eigentlich, weil du plötzlich halt alle Freiheiten hast. Das ist so ein bisschen, wie nennt sich das? Paradox of Choice. So, du stehst vor einem Supermarkt mit 50 verschiedenen Chipspackungen und dann weißt du nicht, welche du nehmen sollst. Wenn du aber in der Tankstelle stehst und da gibt es nur zwei, nimmst du halt entweder salzig oder Paprika. So, dann bist du schneller in der Entscheidung. Und so ist es halt auch, wenn du plötzlich Zeit und Geld hast, dann musst du erstmal schauen, wohin mit dir. Und dann wirst du ganz schnell erstmal in so einen Modus kommen, wo du gar nicht mehr so getrieben bist von vielen Sachen wie vorher auch.
Und ja auch die Angst, etwas zu verlieren, ist ja meistens noch mal größer als die Angst, etwas nicht gewinnen zu können. Und dementsprechend, ich glaube, das darf man auch nicht vernachlässigen, so das Thema.
Absolut. Und was ich auch so ganz offen und transparent sagen will, ist auch, die Gedanken haben auch viele. Ich glaube, da bin ich nicht mit alleine. Man fragt sich, ist man ein One-Hit-Wonder? Also war das, was ich jetzt gemacht habe, wirklich, weil ich etwas gut mache, weil ich hart dafür gearbeitet habe? Oder war es irgendwie Glück? Ich glaube, Glück zählt immer dazu, ja, aber inwiefern war Glück dabei und so weiter? Und das ist auch dieser Pressure quasi, sich das nochmal zu beweisen, ist auch hoch. So. Und wie komme ich jetzt zu D2C? Ich kann das mal erklären so ein bisschen. Also ich weiß noch damals, als mein Business relativ klein war, da habe ich schon mal so ausgerechnet, da waren noch die Multiples, wisst ihr das noch so, diese Zeit, wo es noch gar nicht diese Aggregator gab, hätte man sein Business für ein 2er-Multiple verkaufen können oder 2,25 oder so. Und dann habe ich immer ausgerechnet, oh, jetzt würde ich 100.000 kriegen, wenn ich mein Business verkaufen würde. Und es gab einen Punkt, das war 2018, glaube ich, da habe ich darüber nachgedacht, das zu machen, weil ich genau dann 100.000 hätte bekommen, um mit diesen 100.000 Euro ein D2C, also damals war mir dieser Begriff D2C noch nicht präsent, ein Hemden-Business aufzubauen für Männerhemden.
Hemden?
Ja, krass. weil ich auch da schon diese Kreativwork machen wollte und irgendwie Bock hatte, ein Händenbusiness zu starten und halt so ein bisschen so geile, diese Kreativarbeit mit Shooting und Designs und Produktentwicklung und wirklich ein geiles Business zu machen, was nicht nur auf Amazon funktioniert, sondern wo ich hinter dem Produkt stehe. Weil das war so die Zeit, wo ich einfach geile Hemden geil fand. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als wenn ein Hemd maßgeschneidert sitzt. Also wenn es nicht maßgeschneidert, sondern wenn es einfach geil sitzt. Und das war so die Zeit.
Geil.
Und das hat dich dann daran an diese Zeit wieder erinnert, als du dann verkauft hattest? Oder
genau,
war dir schon immer klar, dass du das danach immer machen wirst?
Nee, mir war es gar nicht klar. Also ich habe dann die Firma verkauft und dann war erstmal so ein Jahr lang Hackers. Und das Fokusjahr Hackers war für uns alle, wir haben super viel gemacht, wir haben super viel erreicht, haben uns mehr als verdoppelt, also ich glaube sogar verdreifacht oder so. Also es war schon ein richtig geiles Jahr für uns drei. Aber in mir schlummerte immer noch dieses Kreative und ich hatte Bock auf eine Brand, die Leute tragen und auf die ich stolz sein kann. Ich wusste aber nie was. Ich war immer so, ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann hatte ich eines Tages den Oura Ring. Der Oura Ring ist ja dieser Schlaftracker, der mittlerweile vom Whoop, glaube ich, vom Markt geschwemmt wurde. Damals hatten alle den Oura Ring. Und es ist so, dass die meisten Männer, Chris hält sein Whoop-Band, Marc auch, die meisten Männer tragen ja keine Ringe. Und als ich dann diesen Oura Ring um hatte, habe ich plötzlich auf Fotos gesehen, oh, sieht ja eigentlich ganz fresh aus, eigentlich ganz cool, ein Ring für Männer. Und irgendwie habe ich aber nie so wirklich die Schlafdaten mehr angeschaut. Ich habe den Ring aber immer getragen und habe die Schlafdaten mir nie reingezogen. Und dann habe ich diesen Ring nicht mehr getragen, weil ich halt eh nicht reingeschaut habe. Habe dann gesagt, nee, ich habe Bock auf Schmuck, weil eigentlich finde ich einen Ring eigentlich schon fresh. Warum hole ich mir nicht einfach einen teuren Ring? Muss ja kein Oura Ring sein. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. So, und der Jewelry-Markt für Männer war in meinen Augen zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen edgy und ein bisschen weird. Ich wollte einfach ein schlichtes Design, ich wollte einen relativ schlichten Ring, der nicht aussieht wie ein Ehering, auf gar keinen Fall, sondern der soll schon nach, sag ich mal, Schmuck aussehen, der halt stylisch aussieht und nicht, der jetzt eine Bedeutung hat in Form eines Ehrings.
Aber er sollte auch nicht... Drauf
und keine Schlange. Genau. Er sollte keinen Totenkopf haben, er sollte keine Schlange haben, er sollte keinen Kompass haben, er sollte nicht irgendwie... Ich wollte einfach nicht aussehen wie Captain Jack Sparrow. So, ich wollte einfach einen entspannten Männerring. Und dann habe ich das ganze Internet durchsucht, Ich habe in Italien geschaut, ich habe in Spanien geschaut, ich habe in England geschaut, ich habe in Australien geschaut. Und in Deutschland gab es sowieso keine Brand, die mich angesprochen hat. Da gab es irgendwie nur so Rosenanhänger und irgendwelche Schlangen und sowas und so Sachen, die ich halt nicht nice finde. Und dann habe ich bei den ausländischen Brands bestellt. Die erste Brand, die ankam, da war das, die Qualität des Schmucks war, der Ring war so dünn, das war wie so diese Toast von so einer Toastbrotverpackung oben, dieses kleine Ding, womit man die Tüte zumacht. So dünn war der. Dann haben die mir vorgeworfen, die Ware sei nicht angekommen bei der Retoure und ich müsste die doch zahlen, also Kundenservice scheiße, Produkt scheiße. Bei der nächsten Brand bestellt, auch da wieder Kundenservice war, glaube ich, scheiße. Und dann bei einer Brand in England habe ich dann einen Ring gefunden, die ich gut fand, musste auch Importzoll zahlen, Verpackung war scheiße, aber Ring war gut. Hab dann den Ring umgetan und den Ring erstmal einen Monat getragen, bis er schwarz wurde. Also er ist angelaufen. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, also wieso ist der Ring jetzt schwarz? Hab den geschrieben, die waren dann auch relativ kulant, aber naja. Also auf jeden Fall habe ich dann irgendwie keinen Schmuck gefunden. Und das war so in der Zeit, wo ich gerade in Berlin angekommen bin. Ich hatte meine Wohnung fertig eingerichtet. Ich bin so in Berlin quasi mit einem Sommer gewesen. Und dann kam so aus meinem Umfeld die Frage so, ja, warum machst du nicht einfach deine eigene Schmuckbrand? Und dann meinte ich, also meine Freundin meinte das vor allem zu mir. Ich so, nee, das ist, also Schmuck, sorry, das ist ja so, als würde ich jetzt Handyhüllen auf Amazon verkaufen. Das ist halt so eine 0815-Brand. Das ist nichts Besonderes, das macht irgendwie jeder und so. Und dann habe ich es einfach so ein bisschen sacken lassen, habe auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und dann habe ich diese Geschichte aber trotzdem nochmal erzählt, so an meinen Freunden und so weiter, was mir halt passiert ist, dass ich halt keinen Schmuck finde und so weiter. Und dann haben die zu mir auch gesagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert, warum machst du nicht deine eigene Brand? Das passt halt voll zu dir, das ist eigentlich voll dein Ding, du hast da Bock drauf, du trägst den Schmuck und du findest aber keinen, der dir gehört. Ja, und dann, bei mir ist es oft so, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch auch oft so, wenn ihr jemanden aus einem ganz, ganz engen Umfeld, Freundin oder Eltern, wenn die euch was sagen, ist manchmal eher so hier rein, da raus. Und erst wenn euch eine zweite Person aus der zweiten Zwiebelschicht des Umfelds mal sagt, das könntest du machen, erst dann hört man richtig zu. Kennt ihr das?
Mhm. Ja, kenne ich.
Ich habe das immer bei Netflix-Filmen. Wenn Merle mir einen vorschlägt, sage ich ja. Ja. Du sagst jeden Tag 30 Filme. Aber wenn noch eine Person sagt, das musst du unbedingt gucken, dann komme ich nach Hause und sage, wir müssen diesen Film gucken.
Und dann sagt Merle,
ja, das habe ich schon vor einem Monat gesagt. Nie hörst du mir zu, bla bla bla, quak quak quak. Ja, hast ja recht. Und dann schlafe ich trotzdem nach 3 Minuten ein. Okay, zurück zum Thema D2C.
Ja. Ja, so war es dann auch. Und dann hat sie mir gesagt, ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Ich so, ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht so. Und jetzt,
ich weiß
ein Jahr
noch.
Später.
Ja, ich erzähl mal. Noch. Wir haben uns mal zu einem Workshop getroffen in Berlin, glaube ich, war das. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich so krass im Moment erinnern kann, aber wir waren Sushi essen.
Das war in Hamburg.
Hm? Ah, OMR war das, stimmt. OMR in Hamburg.
Am Abend vorher.
Da waren wir Sushi essen und ich weiß noch, wir saßen an einem Tisch. Und du hast so gegrinst und hast gesagt, so Jungs, ich muss euch was sagen. Und wir so, oh Gott, was jetzt? So, was kommt jetzt für eine Nachricht? Dann hast du so gesagt, ja, ich starte eine neue Brand. Und wir so, was? Eine neue Brand? Was machst du? Und so, ja, ich mache jetzt eine Schmuckbrand für Männer. Und hast uns dann das erzählt. Und das hat sich irgendwie eingeprägt bei mir. Ich weiß nicht, es war so ein besonderer
Moment. Ja, weil
Moment
ich da so ein dickes Ding rausgemacht habe, weil ich nicht eben gesagt habe, ich erzähle euch was, hier, ach, ich habe Bock darauf oder ich denke darüber nach. Sondern es war halt so zu gegebenen Anlass beim Abendessen, ich muss euch was erzählen, wenn man so eine Info
hat. Aber man hat da schon gemerkt, dass du richtig dafür brennst, also dass du richtig so, dass das ein großes Ding für dich gerade ist, dass du das erzählst und nicht so nebenher so, ja, ich mache jetzt was Neues irgendwie so, sondern es war schon sehr
durchdacht. Ja, aber ich dachte mir, ich habe jetzt das Kapital und vor allem, wenn ich das mache, dann richtig, weil das ist halt, es ist tatsächlich wie, als würde ich Handyhüllen bei Amazon machen. Das ist halt ein umkämpfter Markt, aber in meinen Augen gibt es halt nichts, was irgendwie geil ist, deswegen, also ab jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, heute, Leute, es ist soweit. Oder morgen oder gestern. Also auf jeden Fall, der Launch ist geplant am 26. März. Ich weiß nicht, den Podcast hört ihr wahrscheinlich gerade am 27. März. Also, ja, wo soll ich weitermachen? Okay.
Ja, wie ging es denn weiter? Also wie hast du überhaupt den Prozess angefangen zu überlegen, Marc, was du konkret als Produkt machst?
Ja. Marc, warte mal mit deiner Frage, weil ich würde noch eine Frage davor stellen. Du warst ja vorher wirklich der klassische Amazon FBA Cashflow-Produkte-Seller.
Ja.
Und ich meine, dass ich noch so im Kopf habe, ich habe dich mal gefragt, warum baust du nicht so eine komplementäre Brand auf Amazon auf, dass du auch mal gesagt hast, da habe ich auf Amazon keinen Bock zu, ich mache einfach profitable Cashflow-Produkte. Dass du das mal gesagt hast.
Ja, weil,
sag ruhig erst.
Weil für mich Amazon Brands, hört sich jetzt gemein an, aber sind eher so Pseudo-Brands, dass eine Amazon Brand, das Ziel deiner Amazon Brand ist, dass du als Brand auf Amazon rüberkommst. Aber tust es ist nicht so, dass du Brand Awareness. Bitte?
Du tust so, als wärst du eine Marke.
Genau, du hast keine Brand Awareness. Die Leute sind jetzt nicht, ah, geil, die machen jetzt auch noch hier das und das Produkt. Okay, cool, geil, kaufe ich. Sondern die Leute kommen auf dein Listing und sehen, okay, sieht alles fresh aus, ist eine geile Brand, da kann ich kaufen, ich vertraue dieser Marke. Also die Marke hebelt quasi deine Sales. Es ist aber nicht so, dass die Leute dann hingehen und sagen, okay, ich suche jetzt nach der Marke und schau mal, was ich da so shoppen kann. Das ist meine These. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist natürlich.
Und das war ja dann zu diesem Zeitpunkt noch so dein, ja, am Ende des Tages dein Glaubenssatz so zum Thema Amazon Brands oder vielleicht zu Brands, als du dann gesagt hast, okay, oder langsam hat sich's in deinem Kopf entwickelt, dass du das echt machen möchtest. Was dachtest du, kommt da jetzt auf dich zu? Also was war so dein State of Mind, als wir Sushi essen waren, ich mache eine D2C-Brand?
Mein State of Mind war, meine kompletten Learnings der letzten Jahre waren, ich kann alles lernen, ich habe gar keine Ahnung, aber ich habe ein riesiges Netzwerk und ich habe die Möglichkeiten und ich weiß, dass ich es schaffen kann. Und das war auch schon, ich kann auch schon eins der ersten Learnings, die ich habe super viele Learnings aufgeschrieben. Ich glaube, der Podcast müssen wir in 2 Teilen machen, weil das ist einfach
oder sogar 3.
Viel. Ja. Eins der ersten Learnings ist, du hast nie Ahnung von irgendetwas, wenn du etwas Neues anfängst, aber du musst den Sweet Spot finden weil ich muss ja mit ganz vielen anderen dealen. Ich muss mit Models dealen, ich muss mit Suppliern dealen, mit Fotografen, mit Videografen, mit Entwicklern, mit Logistikern und du hast nie von etwas Plan, wenn du mit etwas Neuem anfängst und deswegen musst du einen Sweet Spot finden zwischen Authentizität, also quasi nicht zu sagen, du wärst der Größte und hast von allem Ahnung, trotzdem aber auch nicht dumm und naiv rüberzukommen. Und das ist so die größte Herausforderung, die ich hatte bei allen, zum Beispiel einem Model oder einer Model Agency zu sagen, hey, das ist dein erstes Shooting, aber auch nicht zu sagen, ich habe gar keine Ahnung, könnt ihr mir mal erklären, wie das abläuft, weil dann können sie dich ausnutzen und können eigentlich machen, was sie wollen. Und das, finde ich, war eine große Herausforderung halt, weil ich nie von etwas Plan hatte und immer versuchen musste, so ein bisschen meine Rolle zu spielen, authentisch zu sein und nett zu sein und zu sagen, hey Leute, ich brauche euren Support, ich mache das zum ersten Mal, aber trotzdem ein Geschäftsmann zu sein und dass die Leute mich nicht ausnutzen und trotzdem wissen, okay, der weiß schon, was er tut.
An welchem Punkt kam das das erste Mal, als du Hersteller gesucht hast? Weil davor war ja wahrscheinlich eher so Konzeption, oder?
Ich habe jetzt gerade an Models gedacht, aber nee, bei Herstellern ganz krass. Bei Herstellern habe ich mich so oft, da habe ich Fragen gestellt, weil ich habe Informationen bekommen und habe Fragen gestellt, mit denen ich mich geoutet habe als absoluter Anfänger. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich die Arschkarte, weil. Und dann habe ich sogar die Theorie von jemandem anders noch aufgenommen, das eigentlich voll schlau ist. Das war, glaube ich, in Kapstadt. Du brauchst immer einen Supplier, an den du dich verbrennst.
Ja.
Es war in Kapstadt, glaube ich, ne? Du brauchst einen Supplier, mit dem lernst du das Produkt. Der erklärt dir alles, der zeigt dir, wie es geht, der zeigt dir die Kalkulation, der sagt dir, wie man es berechnet. Und das ist aber nicht der Supplier, mit dem du später arbeitest, sondern das ist ehrlich gesagt einfach nur ein Supplier, mit dem du dein Wissen aufsaugst. Mit dem Wissen gehst du dann zum nächsten Supplier und sprichst sofort die Fachsprache. Und damit nehmen dich die Supplier, vor allem in Europa, ernst, weil die halt wissen, dass du halt Plan hast von dem, was du tust. Ja, und so ging es halt dann los. Ich habe, insgesamt habe ich 6 Phasen runtergeschrieben, die ich von Idee bis Launch durchgegangen bin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie tief ich in die einzelnen Phasen reingehen soll. Auf jeden Fall, die erste Ideenphase war halt so die Research-Phase. Also ich war im Coworking-Space in Berlin, habe so ein bisschen überlegt, okay, was könnte ich das machen, habe mir YouTube-Videos angeschaut und ich versuche jetzt immer so ein bisschen den Transfer zu finden zwischen den ganzen FBA-Leuten, die launchen wollen. Das war so die Phase, in denen ihr die ersten YouTube-Videos geht. Hey, wie funktioniert Amazon FBA? Habe ich halt angegeben, wie funktioniert D2C? Wie funktioniert Shopify? Wie baut man einen Shop? Wie findet man einen Hersteller? Musste ich in diesem Fall nicht, weil die ganze Erfahrung und das ganze Netzwerk hatte ich ja schon. Dann habe ich erstmal so ein bisschen die Brand kreiert. Ich habe Moodboards gebaut. Wie kann denn nur eine Marke aussehen, die genau das verkörpert, was ich mir vorstelle? Und habe das mal alles so runtergeschrieben, um so ein bisschen einfach die Entscheidung zu finden, mache ich das Ganze. Das ist, glaube ich, die Phase, in der die meisten Goldseller und die meisten Anfänger auf Amazon am längsten stecken bleiben. Die gucken sich ein Jahr lang Videos von Lukas Manko auf YouTube an und bleiben halt in dieser Phase stecken und fangen nicht an.
Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, auf meinem YouTube-Channel AMZ Hackers mit Marc Staller gibt es eine neue Videoserie, nämlich die Amazon FBA Schritt für Schritt Videoserie. In dieser Serie möchte ich mein komplettes Amazon FBA Wissen an euch kostenlos weitergeben. Das heißt, eine Serie von vorne bis ganz nach hinten. Wie gestalte ich wirklich Amazon FBA? Wie baue ich ein komplettes Business auf? Jedes einzelne Thema besprochen. Deswegen klick dich da gerne mal rein. Lass ein Abo da. Das Ganze gibt es auch als Podcast, den Amazon FBA Schritt für Schritt Podcast. Lass da gerne auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer ein Abo da. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und was hat dich dazu gebracht, also nicht stecken zu bleiben? Was war der nächste Schritt für dich?
Für mich war der nächste Schritt eigentlich ganz viel mit meinem Umfeld sprechen, weil ich glaube, so die Entscheidung, diese Brand zu machen, ist weniger datengetrieben als bei Amazon. Bei Amazon, wenn ihr ein Produkt machen wollt, das sagen wir immer wieder, das ist eine datengetriebene Entscheidung. Ihr schaut bei Helium 10 rein, wenn die Zahlen passen und dann das Bauchgefühl sagt, hey, ich kann es besser, das ist ein bisschen Bauchgefühl, dann macht ihr das. Bei einem Shop, bei einer eigenen Brand gibt es diese Daten nicht. Da musst du so ein bisschen einfach evaluieren. Du musst aufschreiben, du musst mit Leuten sprechen. Und ich habe ganz vielen Leuten einfach davon erzählt, habe denen Moodboards gezeigt, habe denen die Brand gezeigt und der Name Hands ist dann relativ schnell entstanden. Also die Marke heißt HNDS. Also für alle, die jetzt mal reinschauen wollen, www.hnds.de. Darüber verkaufe ich. Das ist, weil ich einfach Jewelry for Men's Hands machen wollte. Schmuck für Männerhände. Weil ich der Meinung war, Schmuck wird für Männer immer mehr und es gibt keinen geilen Schmuck. Irgendwie ist die Schmuckwelt in 2010 hängen geblieben. Es gibt nur so edgy und komische Designs. Warum gibt es nicht mal eine Brand, die extrem ästhetisch und mega hochwertig ist und einfach geilen und simplen und cleanen, eleganten Schmuck macht? Und darüber habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen und habe von allen eigentlich das Feedback bekommen, dass es Sinn macht. Und ich habe auch Umfragen gemacht auf Typeform und habe Leute befragt, was sie aktuell finden, wo sie kaufen, was für Probleme sie haben und so. Und das hat sich tatsächlich bestätigt, dass das, was ich meine, andere auch so sehen.
Haben die Hersteller schon die Modelle, die du eigentlich dann genommen hast? Oder war das eher so, du hast genau im Kopf gehabt, was du willst und die mussten das gefühlt erst für dich produzieren?
Ja, das war dann das Ganze, warum es so lange gedauert hat. Also Phase 2 ist, war dann so die Entscheidung, es war so im Mai letzten Jahres, ich mache das. Also ich ziehe es jetzt durch, ich habe das Budget festgelegt, ich habe mir ein Coaching gekauft, ich habe eine Sourcing Agency beauftragt, mir Supplier zu suchen, ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe mit den ersten Supplier angesprochen und das war dann so die Entscheidungsphase und dann musste ich auch anfangen, den Schmuck zu entwickeln. Und das war dann so, okay, da habe ich mir von den Schmuck Lieferanten mal so Preise geben lassen und musste erstmal verstehen, wie wird das überhaupt kalkuliert. Weil so eine Kette, ich kann sie jetzt gerade in die Kamera halten, die wird ganz stumpf nach Gramm gemessen. Also je nachdem, wie schwer sie ist, wird sie einfach gewogen. Und du hast quasi pro Gramm den Silberpreis. Also ich wollte auf jeden Fall echt Silber. Ich wollte, dass es in Europa produziert wird und dass ich keine Designs von der Stange habe. Also dass ich unique Designs habe, die du nicht bei AliExpress kriegst. Und das wird halt, das musst du alles lernen. Und in diesem Sinne, dann habe ich mir so Samples oder beziehungsweise Kataloge schicken lassen von den ganzen Brands und das war halt alles scheiße. Das war alles genau das, was es schon gibt. Und die ganzen chinesischen Brands machen diese ganzen Dropshipping-Designs, die die ganzen deutschen Brands eigentlich auch verkaufen. Also das sind dann immer irgendwelche Rosen und Smileys und so eine brennende Weltkugel und was auch immer. Also diese typischen AliExpress-Anhängerketten. Ja, und dann habe ich halt gecheckt, okay, das ist gar nicht so einfach, das überhaupt zu entwickeln. Und dann ging wieder das los von, ich muss zu meinem Supplier irgendwie verkaufen, dass ich Plan habe, aber irgendwie auch sagen, dass ich gar keinen Plan von Schmuck habe. Und das war so ein bisschen das Jonglieren die ganze Zeit. Also eigentlich die ganze Zeit immer nur, I have no idea what I'm doing. Ich weiß gar nicht, was ich mache, aber ich muss irgendwie mich durchboxen und trotzdem ein Unternehmer sein und darf nicht sagen, ja, kannst du mir das erzählen? Ich habe keine Ahnung. Also dann nimmt dich keiner ernst. Das funktioniert halt einfach nicht.
Also deine Hacks so ein bisschen waren, also du hast mit vielen Leuten gesprochen, du hast dir Coaching geholt, also von jemandem, der es schon gemacht hat und dir da Hilfe geholt. Und du bist, glaube ich, einfach sehr proaktiv gewesen, glaube ich. Du bist ja auch zum Beispiel nach Italien geflogen, einmal direkt zum Hersteller. Ja. Kannst du da sagen, was war da der Hintergrund?
Genau, ich bin nach Italien geflogen, ich habe den Schmuck dann sehr lange entwickelt und habe super viel mit Moodboards gearbeitet, habe gesagt, die Schmuck, habe das dann zum Supplier geschickt, gesagt, design mal was, sah übelst scheiße aus, dann musste ich mir Freelancer suchen, die Schmuck designen können, dann haben die das gemacht, dann musste ich das von einem Jewelry Designer wieder an die Supplier weiterleiten, die wiederum konnten dann mit den Zeichnungen nichts anfangen, also du musst ja auch die gleiche Sprache sprechen, die gleiche Designsprache, wo das halt alles designt wird. Genau, nach Italien bin ich halt geflogen, um quasi bei der finalen Bestellung einmal die ganze Kollektion durchzugehen, die ganzen Verschlüsse, die ganzen Beschichtungen, die Kettenstärken, die Kettenarten, die Anhänger, wie die Finishes sind und so weiter, also wirklich einmal final. Und auch da habe ich die Chance genutzt, der Supplierin mal klarzumachen, was für eine Vision steckt dahinter. Ich habe ihr schon mal eine Verpackung gezeigt. Ich habe ihr erzählt, wie viel Geld ich investiere für das Shooting und erst da hat sie verstanden, wie ernst ich das Ganze meine und wie groß ich das Ganze denke und dass ich das wirklich durchsetzen will, weil im Endeffekt hatte sie so viel Arbeit mit mir für eine relativ kleine Bestellung für die wahrscheinlich, also ich habe jetzt für, kann ich offen sagen, knapp 15.000 Euro Ware bestellt, das ist für die halt wenig mit Anbetracht des Aufwands, den die mit mir hatten, ne? Also die haben ja echt viel Arbeit mit mir gehabt, aber ich musste den halt verkaufen, hey, das ist meine erste Order, Leute. In 4 Wochen danach hole ich direkt die zweite. Darüber habe ich halt dann quasi Vertrauen aufgebaut.
War da schon der Moment, du hast das vorhin vor dem Podcast ein bisschen angeteasert, du hattest mal eine Phase, wo es ein bisschen kritisch lief, wo du Zweifel hattest. War die schon oder greife ich das gerade vorweg?
Oh ja, stimmt. Nee, das ist gut. Gut, dass du sagst, was hätte ich vergessen zu sagen. Ich kann am Ende meine Learnings ein bisschen zusammenfassen, am Ende des Podcasts. Aber grundsätzlich habe ich gedacht, ich bin jetzt gewaschen einmal mit den Unternehmerwässern in Wassern, wie auch immer man es sagen soll. Ich weiß jetzt, wie man es macht. Aber auch ich falle immer wieder tappe immer wieder in die Falle, dass wenn Probleme da sind, man macht diese Probleme größer, als sie sind. Wenn etwas gut läuft, man macht es sich krasser, als es gerade eigentlich ist. Also man ist sehr emotional driven und man läuft diese Achterbahn als Unternehmer und hat ständig Probleme und irgendwas läuft nicht und es ist immer scheiße. Und eigentlich dealst du nur mit Problemen. Und irgendwie war dann wieder, ich habe den Exit gemacht, ich muss das Ganze jetzt irgendwie nicht machen, ich habe AMC Hackers, also ich habe ein Business, auf das mir extrem viel Spaß macht mit meinen besten Freunden, was will ich eigentlich gerade, warum will ich jetzt eine Schmuckbrand, das ist ja völlig bescheuert. Und es war so im Sommer letzten Jahres, wo wir zusammen im Urlaub waren und da kam ich wieder aus dem Urlaub und habe gesagt, nee, ich lasse es, ich habe irgendwie doch keinen Bock, ich habe es schleifen lassen, ich habe nichts gemacht und so. Und ich hatte jeden Freitag eine Mastermind mit zwei anderen Unternehmern und denen habe ich das erzählt, dass ich gerade gar keinen Bock habe. Und die haben mich halt gepusht, weiterzumachen. Die haben gesagt, zieh durch. die haben mir quasi die Augen wieder geöffnet, haben gesagt, hey, warum hast du das Ganze angefangen? Du bist schon so weit, mach weiter, du kannst das und so weiter. Also es war mir einfach zu viel Hustle. Ich habe mir irgendwie nicht gedacht, dass es so schwer ist, und deswegen war ich kurz davor, in dem Moment aufzuhören.
Würdest du sagen, krass, du warst nicht mehr so hungrig wie beim ersten Mal, als du ein Business gestartet hast?
Ja.
Oder woran lag das?
Definitiv. Also ganz krass, ganz krass, wenn man das erste Mal ein Business startet, ist die intrinsische Motivation eigentlich eine extrinsische, und zwar, dass man einfach Geld haben will und man will seinen Job kündigen. Und diese Motivation weg von etwas ist um ein Vielfaches höher als einfach hin zu, oh, ich will ein cooles Business haben. Diese Motivation, die reicht nicht aus. Und ich wollte in meinem ersten Business einfach weg. Ich wollte weg aus meiner Situation und ich wollte hin zu Freiheit und Selbstbestimmung. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mit den Leuten chillen, mit denen ich will. Und das habe ich halt, als ich diesen Exit gemacht habe, habe ich das erreicht. Ich konnte eigentlich machen und lassen und tun, was ich will. Und dann bist du nicht mehr problemresistent. Du hast ein Problem und denkst dir, I don't care. Du hast eine Herausforderung und denkst dir, ach komm, mach ich morgen. Und das ist ein Problem. Das hast du nicht, wenn du dann sagst, ja, ich will jetzt nochmal einen Exit machen, ich will nochmal mehr Geld verdienen. Das triggert dich nicht mehr plötzlich. Und deswegen brauchst du in dem Moment eine intrinsische Motivation, wo du wirklich ein Ziel hast, ein richtiges intrinsisches Ziel, damit du dann problemresistent wirst und weiter durchziehst und nicht aufhörst. Das war jetzt zu viel.
Ich war mir nicht sicher, ob Marc gerade was fragen will. Okay, am Ende des Tages hat dich, ja, was hat dich dann gerettet? Dein Umfeld?
Mein Umfeld hat mich gerettet, ja. Und das ist, glaube ich, immer extrem wichtig.
Glaubst du, wenn die Jungs nicht da gewesen wären, hättest du es gelassen? Glaubst du, dann hättest du es abgebrochen? Oder wäre vielleicht nochmal...
Ich hätte mit euch nochmal gesprochen. Beziehungsweise ich habe ja auch mit euch viel gesprochen, aber es war jetzt nicht so präsent in meinem Kopf, dass ich jetzt zu euch gegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe doch keinen Bock, das zu machen, weil letztendlich... Ich habe ja das Business mit euch auch zusammen. Im Endeffekt, für euch wäre es egal. Vielleicht für euch ist es sogar auch gut vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wäre das Umfeld nicht gewesen, hätte ich mich vielleicht reingesteigert und es doch gelassen. Das kann schon sein. Aber irgendwie habe ich dann auch vielen davon erzählt. Und wenn man vielen davon erzählt, dass man jetzt Bring Sally up, Bring Sally down macht, dann muss man es machen. Dann kann man nicht die ganze Zeit skippen. Oder wenn man ins Kloster geht.
Okay, in welcher Phase sind wir jetzt gerade? Wir haben eben drüber gesprochen, dass du... erstmal lernen musstest, den Schmuck neu designen zu lassen. Oder
genau, das hat unfassbar lange gedauert. Diese ganze Schmuckplanung hat mich von Sommer bis Winter gekostet und ich wollte eigentlich im November launchen. Ich dachte eigentlich, ja, ich gehe jetzt zum Supplier, sag dem hier, mach mal, ich suche mir bei Pinterest ein Logo, mach mal das Logo auf eine Kette und dann Abfahrt. Im November geht's los. Ich launche schön zu Weihnachten. So wie man das halt von Amazon kennt, und das hat halt nicht vorne und hinten nicht geklappt. Eine Änderung an einer Mold kostet mich 4 Wochen, dann hast du das Produkt und dann musst du wieder eine kleine Änderung machen, dann musst du musst ja dir vorstellen, so ein Schmuckstück zu entwickeln und die ganzen Proportionen, das kannst du dir alles am Computer nicht vorstellen. Du musst immer wieder ein Sample machen und immer wieder ändern und so weiter, und dann passen die Finishes nicht, dann passen die Farben nicht, dann passt das Gewicht nicht, passt die Größe nicht. Und da bin ich auch, weil ich intrinsisch motiviert war, ich wollte nicht einfach nur live sein, um Geld zu verdienen, sondern ich wollte eine Brand machen, wo ich nachher sagen kann, alle meine Freunde tragen den Scheiß, weil die es so geil finden. Weil die Leute die Brand geil finden. Das ist mein Ziel. Und da ist es mir egal, ob ich heute live gehe oder nächsten Monat oder übernächsten Monat. Ich will eine geile Brand auf den Markt bringen. Und das habe ich jetzt geschafft. Und da habe ich ein Jahr lang für gearbeitet.
Geil.
Ja, und dann habe ich halt ewig an dieser Schmuckentwicklung gesessen. Und irgendwann war es dann soweit. Und dann bin ich nach Italien geflogen, habe die Kollektion besprochen und habe bestellt. Und dann... war schon Silvester, ungefähr.
Das ist immer so das Krasse, egal was man irgendwie plant, es dauert immer länger, als man denkt. Mhm. Also gefühlt bei allem, was ich in meinem Leben jetzt bisher unternehmerisch gemacht habe, ich glaube, es hat immer länger gedauert, als ich dachte oder mir vorgenommen habe.
Und das darf einen dann nicht runterziehen. Und es geht auch immer alles schief.
Ja, das ist Unternehmersein eigentlich. Das ist Unternehmersein.
Ja.
Darauf warten, was als nächstes schief geht und dann eine Lösung dafür zu finden. Das ist eigentlich Unternehmer sein.
Eigentlich schon, ja. Und in dieser Gründungsphase, die ich jetzt aktuell habe, ist die Problemlösungsfrequenz extrem hoch. Was meine ich damit? Ich habe aktuell 3 ultraschwerwiegende Probleme am Tag, aber diese 3 ultraschwerwiegenden Probleme löse ich auch am selben Tag wieder. Während wir zum Beispiel bei AMC Hackers ein grundlegendes Problem haben, was wir wiederum jetzt innerhalb der nächsten 2 Monate lösen, um dann das Unternehmen in eine 1% andere Richtung zu lenken. Das ist quasi der Unterschied zwischen einem Gründer, der gerade ein neues Business aufbaut, und jemandem, der schon ein Business hat, was länger existiert.
Boah, klingt wie unflexibel.
Du bist noch das Speedboat.
Ja, ist es auch.
Wir sind noch so die mittelgroße Yacht und die Konzerne sind so die Tankschiffe. Ja. So, das ist wahrscheinlich so.
Ja, und ich habe mir einen fucking Floß gebaut, während ich eine Rettungsweste anhatte.
Geil, ja, das ist jetzt wieder dieses Beispiel. Du baust dir deinen Fallschirm, während du aus dem Flieger gesprungen bist, während du auf dem Weg nach unten bist.
Ja. Ja, und jetzt war es soweit, ich habe Schmuck bestellt. Jetzt muss ich irgendwie das, was ich in diesen ganzen Moodboards, ich habe ja mich in Berlin vernetzt, ich habe Influencer kennengelernt, ich habe Leute kennengelernt, die D2C-Brands haben. Ich habe sofort einfach alle Learnings, die ich von Amazon gelernt habe, übersetzt in die neue Welt. Also Leute kennenzulernen, die da sind, wo ich hin will, und Leute, die Einfluss darauf haben, dass meine Brand erfolgreich wird. Und das habe ich gemacht hier in Berlin. Ist natürlich mega der perfekte Ort dafür. Und ich habe denen immer die Brandbooks gezeigt. Ich habe so Branding erstellt und Ideen und wie das aussehen kann, alles. Aber der Clou an der Sache, es war ja nie mein Content. Ich hatte ja keinen Content, weil ich ja noch keine Brand habe. Das heißt, eigentlich habe ich mir bei Pyntes was zusammengesucht. Ja, bei diesem Schmuckstück musst du den Glanz beachten und bei dem anderen das Logo. Und wenn du das kombinierst, dann kannst du dir ungefähr mein Schmuckstück vorstellen. Und auch die Designs und Icons und Logos und was, war alles ja irgendwie so zusammengebastelt. Aber alle haben gesagt, sieht cool aus. Alle haben mir gesagt, sieht nice aus. Und plötzlich stehe ich da, der Schmuck ist bestellt. Das, was jetzt alle cool finden, musst du jetzt in die Realität umsetzen. Weil ein Moodboard ist erstmal nur ein Moodboard. Wenn du das Scheiße umsetzt, sieht es am Ende nicht so aus, wie du es allen versprochen hast. Und das war dann die kreative Vorplanung. Die kreative Planung, das, was ich mir vorgenommen habe, wirklich auch so zu übersetzen in die Realität.
Weißt du noch, was du damals in dein erstes Amazon FBA-Produkt investiert hast? Was, weißt du das noch?
Ja, ungefähr 2,5 bis 3.000.
Und was musstest du bisher für Hands investieren?
Ungefähr das 20-fache.
Ja, aber das ist doch auch mal wichtig zu sehen und zu verstehen, dass man mit Amazon leichter oder finanziell gesehen leichter starten kann als mit einer D2C-Brand. Also es kann halt ein Sprungbrett sein.
Ja. Na, ich sage auch mal ganz ehrlich, ich bin jetzt stolz darauf, weil ich kann das sagen, und das, was ich, glaube ich, jetzt an Content und an Professionalität auf die Straße gebracht habe, ist halt auch kein normaler Start einer D2C-Brand. Das ist ein Start von einer D2C-Brand, die halt Investments hat, die halt Geld hat. Ich glaube, jemand, der eine D2C-Brand startet, kann auch mit weniger starten, aber du bist vollkommen richtig mit der Annahme, dass du deutlich mehr brauchst als bei Amazon. Also vor allem viel mehr Know-how, das ist schon krank. Also Amazon wirklich zum Starten einfach Game-Changer, wirklich. Das habe ich mir so oft gedacht, als ich da, ich habe das Gefühl gehabt, als hätte ich mir mein eigenes Seller-Central bauen müssen.
Mhm. Und du hast noch niemanden, der dein Seller-Central findet oder der danach sucht.
Ja, das ist ein komplett anderes Game.
Aber ist ja auch der Punkt, ich meine, wenn du noch im Modus bist, ich möchte weg von etwas, dann ist dir primär ja auch erstmal egal, mit welchem Tool oder wie viel Passion du dafür hast, sondern du musst erstmal raus aus dem Rat Race und später dann, jetzt wie in deinem Fall, dann kannst du dir überlegen, okay, was kann ich machen, was jetzt wirklich auch mal mehr Zeit braucht, was Passion-Element hat, was vielleicht auch erstmal Investment braucht oder längere Zeit, dass es überhaupt mal zündet. Aber du hast ja nicht den zeitlichen oder finanziellen Druck sozusagen.
Ganz deswegen, ehrlich.
Alle, die jetzt zuhören, nicht verleiten lassen, wahrscheinlich direkt eine D2C-Brand zu machen.
Nee.
Das wäre wahrscheinlich der falsche Weg.
Wenn du anfängst mit Amazon, der einzige Grund, hands down, ist, du willst weg von. Du willst Einkommen haben, um deinen Job zu kündigen, um das machen zu können, worauf du Bock hast, und um deinen Tag selber zu strukturieren. So. Das, was ich jetzt mache, mache ich nicht deswegen. Das mache ich, weil ich Bock habe, dass die Leute, habe ich gerade schon gesagt, dass die Leute meinen Schmuck tragen, dass ich eine geile Brand auf die Straße bringe und die ich stolz nach außen zeigen kann. Und das habe ich geschafft in meinen Augen. Ich bin stolz darauf, was die Leute daraus machen. Das erfahren wir wahrscheinlich jetzt gerade, während der Podcast live ist. In diesem Sinne, ja. Also,
du hast doch einfach mega viel gelernt. Also zum Beispiel Produktentwicklung, das lernst du ja auch auf Amazon. Vor allen Dingen, ich meine, klar, du kannst ja im Markt dir andere Schmuckstücke bestellen oder so, aber bei Amazon kannst du ja mal wirklich, hättest nach Silberschmuck suchen können auf Amazon und liest die Bewertung durch, bestellst dir da Produkte. Also du machst ja schon so das 1x1 des E-Commerce.
Ja, absolut. Also ich habe so viel gelernt, da komme ich auch gleich nochmal zu, auch was die ganze Kreativarbeit geht gleich. Also gleich kommt das Shooting, die Models, die Verträge, die Buyouts, der ganze Start. Also das war auch so, da ist es am wichtigsten irgendwie zu zeigen, dass man so ein bisschen Plan hat, obwohl man keinen Plan hat. ein Learning noch an der Stelle, wenn ihr so ein Projekt angeht, ist egal ob Amazon oder D2C oder was auch immer, oder auch wenn ihr jetzt irgendwie sagen wollt, ihr wollt euch einen Twitch-Kanal aufbauen, ist mir ganz egal, wo irgendwas, womit ihr Geld verdienen wollt, Dann baut euch ein Notion-Board auf ab Tag 1. Das Notion-Board strukturiert ihr in verschiedene Themen. Ich kann mal ganz kurz mein Notion-Board parallel öffnen. Und dieses Notion-Board, da könnt ihr, weil während, sobald ihr sagt, ihr startet das Projekt, geht ihr mit anderen Augen durch die Umwelt und ihr nehmt voll viel wahr. Ich habe tatsächlich in einem H&M ein Produktfoto an der Seite abfotografiert und mir das selber per Mail geschickt und später in mein Notion-Board eingearbeitet und dieses Foto jetzt 1:1 umgesetzt in die Realität. Ich bin quasi das ganze Jahr durch die Umwelt gegangen und immer wenn ich was gesehen habe, was ich geil finde, habe ich es mir gespeichert, mir per Mail geschickt und wenn ich am Rechner war, in mein Notion-Board eingearbeitet. Und immer wenn ich jetzt was habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt Inspo haben für Packaging, gehe ich in mein Notion-Board Packaging und sehe 1000 Inspirationen und Ideen und Größen und vor allem auch Links, wo ich Packagings kaufen kann. Also eine riesige Wissensdatenbank, die ich mir über ein Jahr angesammelt habe, mit Ideen und Inspirationen, das kann ich jedem empfehlen. Und deswegen, ich kam jetzt drauf, weil im Sommer letzten Jahres saß Miss Bella bei mir, kennt ihr Miss Bella, die Influencerin? Mhm. Chris kennt sie nicht, ist auch scheißegal eigentlich. Auf jeden Fall saß sie quasi vor meiner Haustür hier in Berlin, ist so eine Weinerei und da geht immer voll viel ab im Sommer in Berlin. Und da saß sie und dann habe ich, ist natürlich immer lustig, wenn du vorbeiläufst und da sitzt jemand, den man kennt. Was für Leute ich da alle schon gesehen habe. Und dann habe ich sie quasi danach gestalkt auf Instagram, habe geschaut, okay, was hat sie in ihrer Story? Und habe ich gesehen, dass sie mit einem Typen da war, der ein cooles Studio hat. Und dann habe ich mir dieses Studio angeschaut, habe gesagt, cool, das könnte ich gebrauchen eines Tages. Also es war im Sommer, wo ich gerade über diese Idee überhaupt erst nachgedacht habe. Habe mir dieses Studio im Notion-Board gespeichert und wusste quasi, okay, Thema Studio ist erledigt. Obwohl ich das jetzt überhaupt noch nicht brauche, aber eines Tages, wenn ich shoote, habe ich das Studio schon. Und das ist ein geiles Learning, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann. Immer Notion Board und dann alles runterschreiben, was ihr irgendwie an Ideen sammelt. Speziell für diese Brand oder für eure Brand. Und dann irgendwann hieß es halt, okay, jetzt muss ich ein Shooting machen, jetzt brauche ich Models. Wo finde ich überhaupt Models? Dann habe ich Model Agencies angeschrieben. Thema, ich habe keine Ahnung. Habe denen geschrieben, hier ist ein Moodboard. Ich bitte um Geheimhaltung und Nicht-Weitergabe der Daten. Dann haben die mich angerufen, die so, das ist ja wohl selbstverständlich, warum schreiben sie das denn da rein? Und ich so, ja, sorry, ich habe gar keine Ahnung. Also ja, dachte ich mir schon. Und ich dachte nur so, ja, okay, ich habe mich jetzt quasi geoutet damit, dass ich gar keine Ahnung habe. Jetzt müssen wir irgendwie mal kurz hinkriegen, also wie funktioniert denn das überhaupt? Wie buche ich überhaupt ein Model? Spreche ich mit dem Model oder bucht die Agency das? Wie funktioniert das mit den Buyouts? Also darf ich die Bilder, ja, Buyout 2 Jahre. Und dann musste ich erstmal, okay, was heißt denn jetzt eigentlich Buyout? Also heißt das, ich darf die Produktbilder 2 Jahre verwenden, muss sie dann löschen? Oder da heißt das, ich darf sie nach 2 Jahren nicht mehr hochladen? Oder was muss ich machen? Also allein das alles zu lernen, auch wieder verbrennen halt dein Wissen mit einer Agency und bei einer anderen Agency holst du dann das Model. Das wäre so die
Idee. Was ist jetzt ein Buyout?
Ein Buyout ist eigentlich, der Fotograf macht das Foto und gibt dir das Buyout, heißt, dir gehört das Foto, obwohl der Fotograf das gemacht hat, weil eigentlich gehört dem Fotografen das Foto. Und das gilt für alles eigentlich, das gilt auch für das Model. Also das Model muss dir das Buyout geben, dass du quasi mit dem Bild machen darfst, was du willst. Und das Problem war, dass die meisten Model-Agencies nur ein Buyout von 2 Jahren geben. Das heißt, die sagen, hey, du kannst das Bild 2 Jahre verwenden. Manche Agencies sagen, dann musst du es löschen. Manche sagen, du darfst nur nicht weiter uploaden. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, das ist mein erstes Shooting. Nach 2 Jahren muss ich die Bilder löschen. Was ist, wenn ich in einem halben Jahr noch ein neues Shooting habe? Dann muss ich die Bilder wieder nach 2 Jahren löschen. Dann muss ich bei jedem einzelnen Bild, was ich in meiner Brand mache, mir notieren, wann ich dieses Bild löschen muss. Weil ich ja nicht weiß, bis wann die Buyouts da sind. Und da habe ich mir gesagt, nee, Buyout, da bin ich raus. Ich muss lebenslange Buyouts haben. Ich will das Bild einfach so lange verwenden können, wie ich will. Mhm. Und dann bin ich einfach an die Models selber rangetreten, was man eigentlich nicht darf, weil die ja unter Vertrag stehen bei den Agenturen. Aber ich habe mir einfach Influencer gesucht, die keine Models sind offiziell, aber den Style vertreten, der zu meiner Brand passt, und habe die Influencer einfach angeschrieben und die quasi von meiner Brand überzeugt. Und das war auch wieder ein Learning. Egal, wie groß die Reichweite von den Leuten ist, schreibt sie einfach an. Die antworten euch. Alle denken immer, die antworten ja eh nicht, weil die 100.000 Nachrichten am Tag kriegen. Das stimmt nicht. Also das die antworten euch und wenn die euch feiern persönlich, ihr müsst euch ja halt gut verkaufen und euch mögen. Bei mir war es so tatsächlich, dass ich super viele Leute bei vielen Leuten einen Nerv getroffen habe mit der Brand, die Brand cool fanden. Und die Models haben auch gesagt, jo, ich bin dabei, ich finde die Brand cool, habt da Bock drauf. Und dann habe ich so quasi das alles jongliert.
es war auch was Neues. Du hast nicht den 17. Joghurtstore eröffnet oder so, sondern
ja.
Das war ja was, also was die Leute Brand. Wahrscheinlich gefeiert haben. Ja.
Ich muss sagen, ja. Ich finde echt, dieses Learning zeigt sich immer wieder. Nimm die erste Agency, den ersten Supplier oder den ersten Influencer, verbrenn ihn einfach, sag, ich habe gar keinen Plan, wie läuft das.
Aber vielleicht aber jetzt nicht den besten, also nicht den ersten auf der Liste.
Ja. Wobei, bei den Influencern war das wieder was anderes. Die fanden es, glaube ich, mega authentisch von mir, dass ich gesagt habe, hey, ist mein erstes Shooting. Weil ich habe denen gesagt, hey, ich will das Shooting machen. Ich hab mich dann auch schon verkauft, dass ich lange E-Commerce-Erfahrung habe und dass ich weiß, was ich tue, aber dass ich halt noch keine Ahnung habe von Shootings. Mhm. Und ich habe ihm ganz ehrlich den Models gesagt, hey, ich brauche dein Wissen an dem Tag. Es wird nicht so sein wie bei einem Shooting, wo du hinkommst, weil die shooten auch für Hugo Boss, Tommy Hilfiger und die ganzen Fashion-Brands. Es wird nicht so sein wie da, dass du ans Set kommst und da ist ein Creative Director, ein Fotograf, ein Stylist und was auch immer, sondern du wirst ans Set kommen, da bin ich. Und ja, ein paar Assistenten, das kann ich dann noch erzählen. Und trotzdem brauche ich dein Wissen, deine Ideen, deine Angles, deine Ideen, dein Wissen, was du gemacht hast, was du über die Jahre gesammelt hast. Du musst deine Kleidung mitbringen, mit der du dich wohlfühlst und so weiter. Also ich brauchte die quasi und darauf habe ich gesetzt und darauf hatten die Bock. Die fanden es irgendwie sympathisch und cool.
Nice.
Und so habe ich die dann davon überzeugt. Genauso habe ich auch die Fotografin überzeugt. Die Fotografin hatte auch Bock. Die fand die Brand auch mega cool, auch über Kontakte. Videograf fand die Brand cool, hat auf das Shooting Bock gehabt. Dann hat die Fotografin noch einen Stylisten mitgebracht. Dann habe ich noch Assistenten mitgebracht. Und so haben wir dann so ein riesiges Set, was quasi am Ende des Tages ultra professionell war, mit Low Budget und vielen motivierten Leuten einfach aufgebaut. Und viel, viel Authentizität und einfach ein geiles Team. Das hat mega Spaß gemacht.
Und wie lief der ganze Tag dann so? Also was sind noch so deine Learnings aus dem Shooting?
Die Learnings waren erstmal, Schmuck dauert immer länger als geplant. Und ich musste einen Tag finden, an dem alles passt. Möglichst früh, damit ich nicht zu spät launche. Der Fotograf muss Zeit haben, der Stylist muss Zeit haben, der Videograf muss Zeit haben, die Location muss frei sein, die Models müssen Zeit haben und ich muss da sein. Das ist natürlich auch klar.
Also es müsste eigentlich alles passen. Komplizierte Doodle-Umfrage.
Eigentlich eine ziemlich, genau. Aber du willst den Leuten ja auch keinen Doodle-Link schicken. So, und dann musst du halt so ein bisschen abwägen, wie wichtig jetzt was ist. Und dann habe ich das tatsächlich irgendwie alles gedribbelt, dass wir einen Tag gefunden haben, an dem alles passt. Und der Schmucksupplier die ganze Zeit, 2 Wochen vorher. Du mit den Schmucksamples, die Maschine ist kaputt. Ich so, nee, das kann nicht sein. Ich hab euch gesagt, ich brauche die Samples zum Shooting. Wenn ich die Samples nicht rechtzeitig habe, dann ist das Geld im Arsch und unsere Zusammenarbeit ist vorbei. Weil ich habe gesagt, es gibt keine Option, dass wir das Shooting nicht machen. Und ich habe die so krass unter Druck gesetzt und die haben es so verstanden, dass ich dann die Samples rechtzeitig bekommen habe, als wir in Kapstadt waren. Meine Freundin macht Videos von den Mustern, schickt mir die Videos zu. Ich denke mir, geil, sieht cool aus, habe ich die noch gezeigt, mega stolz, alles geil. Wir sitzen im Flieger zu Hause, von Kapstadt nach Hause. Dienstag sind wir gelandet und Freitag war das Shooting. Im Flieger, Dienstag, schreibt mir meine Freundin, ey, ich habe Corona. Im Flieger erfahre ich das Ganze. Ich so, okay, fuck, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich stecke mich an mit Corona, kann ich Freitag nicht zum Shooting. Wenn ich Freitag nicht zum Shooting kann, bin ich komplett am Arsch. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll, weil das Shooting hat mich einen 5-stelligen Betrag gekostet. Und das wäre halt alles für die Katz gewesen. Ja, und dann war für mich auch klar, dass sie keine Zeit hat. Also ich brauchte einen Assistenten, dann musste ich in meinem Umfeld fragen und so weiter. Und dann kam ich an, bin direkt in eine Airbnb rein, damit ich mich bloß nicht anstecke, hatte überhaupt keinen Bock, ich wollte einfach nur nach Hause. Guck mir den Schmuck an und sehe, der Schmuck ist falsch. Ringe waren falsch, die Finishes waren einfach komplett falsch und es war 3 Tage bis zum Shooting. Und so geht's die ganze Zeit. Du bist quasi die ganze Zeit, baust dir deinen Fallschirm. Ich habe zur Supplierin gesagt, ja, das Finish ist falsch. Und sie so, ja, warum sagst du das denn nicht eher? Und ich wollte ja auch nicht sagen, dass ich mit euch in Kapstadt war und in der Sonne lag. So, weißt du? Deswegen, musste ich sagen, ja, habe ich nicht gesehen und so weiter. Und dann musste ich halt gucken, dass ich am Shooting Day selber noch die richtigen Ringe kriege und hat sie die noch losgeschickt. Und am Shooting Day selber kamen die dann an und musste jemand losfahren. Also ein riesiges Hin und Her.
Die kamen am Shooting Day an.
Die kamen am Shooting Day, kamen die dann
Hast du das nicht erzählt oder habe ich das überlesen? Oder du, ich glaube,
du warst an dem Tag so unter Strom, dass du.
Ich war so, also es war. Ja, es war ein kranker Tag. Ich habe tatsächlich erstmal den Morgen, also die kamen ja erst mittags an mit FedEx. Und den Morgen haben wir damit verbracht, mit meinen Samples zu shooten, die ich schon am Finger hatte. Aber die hatte ich halt schon ein halbes Jahr am Finger. Oder teilweise, je nachdem, welcher Ring. Aber da der Schmuck halt so gut ist, sah der halt aus wie neu. Und deswegen haben wir damit geshootet, genau. Und mittags kamen dann die anderen Samples und dann haben wir quasi durchgeshootet. Dann haben wir uns da so fette Fluter draußen aufgestellt, weil das war so ein Tageslichtstudio mit Sonneneinstrahlung und die Sonne hat nicht geschienen. Dann haben wir so draußen so fette Strahler aufgestellt, die wir vorher besorgt haben. Also es war schon echt geiles Shooting. Wir haben auch Ads gedreht und so weiter und den ganzen Content durchgemacht. Und dann kam, eine Woche später war ich platt, dann kam die Bestellung an und ich sehe, dass die bei der Bestellung die Ringgrößen alle falsch sind. Also auch da wieder ist den ganzen Tag nur Probleme.
Alle, wie jetzt, alle Ringgrößen falsch? Du hast doch zwei Größen, oder?
Ja, vier. Ich habe vier Größen. Ich habe dem Supplier die vier Größen durchgesagt. 19, 20, 21, 22. Schmuck kommt an. Ich messe nach. 19, 19,2, 19,5 und 20. Und ich wollte 19, 20, 21, 22.
Ich schreibe das so. Zwei falsch und eine fehlt.
Genau. Ich habe mir das so geschrieben. Die so, nee, kann ich. Ich so, ja doch, hier ist ein Video, schicke ich dir rüber. Sie so, ja, wieso, passt doch, das sind die italienischen Größen. Ich so, nee, das ist ein Scherz. Sie so, doch, wir messen mit den italienischen Größen. Das hier hat sie mir eine Tabelle geschickt, 19, 20, 21, 22. Und ich habe ihr quasi den Durchmesser genannt. Mm. Und dann war ich so, das kann nicht sein. Ich habe 100%, 1000% nachgefragt, was für eine Größe willst du haben? Und sie hat mir gesagt, inneren Durchmesser. Und dann habe ich zum Glück den Schriftverkehr rausgesucht, habe ihr den Schriftverkehr geschickt und sie hat gesehen, okay, sorry, mein Problem. Und jetzt produzieren die jetzt gerade auf Teufel komm raus die beiden fehlenden Ringgrößen nach zum Launch.
Ach du Scheiße.
Alter. Und die anderen Ringe? Kannst du ja als Sondergröße, oder was machst du mit denen?
Nee, die schicke ich zurück, die schmelzen die ein. Du hast ja,
Na, das finde ich jetzt das cool, wirklich, dass du eine Fehlproduktion sozusagen jetzt wiederverwenden kannst und du die nicht wegkommst.
Genau, also du hast ja im Endeffekt, das ist ja wirklich ein echt Wert. Ich verkaufe ja echtes Silber und echtes Silber hat seinen Preis pro Gramm. Das kann man online einfach googeln und das können die halt einfach so wieder einschmelzen. Also die Arbeitskosten sind natürlich weg, also der Herstellungspreis, die Manpower, aber die schmelzen das wieder ein.
Das heißt, die finalen Produkte, also die finalen Ringe, die sind jetzt noch gar nicht bei dir.
Nö.
Ja Mensch, das lief ja alles.
Ja, Leute, das ist das Game. Nach außen sieht immer alles perfekt aus und keiner kriegt das alles mit, was für ein Pain man da durchgeht. Aber ich erzähle das jetzt auch alles so lustig, aber ich hatte jeden Tag, saß ich abends auf dem Sofa und dachte mir, es kann nicht wahr sein. Wie kann denn so viel falsch laufen? Ich habe noch gar nicht erzählt von meiner Facebook-Sperre.
Ja, das ist aber, glaube ich, dann so Technik und Launch. Gehen wir sonst vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nochmal drauf. Ja,
ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine komplette Folge machen.
Aber Philipp, hast du nicht irgendwann so ein, irgendwie so ein, weiß ich, bei mir entsteht irgendwann, wenn richtig viel schief geht, so ein Modus, wo ich dann emotional schon einfach so, nee, tot ist das falsche Wort, aber dieses, ach ja, was sonst noch?
Ich weiß nicht. Also ich kenne dieses Bild, wo dieser Hund in diesem Raum sitzt, wo alles brennt und einfach sagt, das ist fein.
Genau, das bin ich. Ja. Genau, das bin ich.
Die Ringe sind gar nicht aus Silber, die sind aus Gold. Na klar.
Okay.
Na klar. Was konnte sonst noch schief gehen? Ach ja.
Ja, das mit dem Schmucksample, mit der Schmuckschale kann ich euch auch noch, also ich habe ganz kurz noch, bevor wir durch sind, ich wollte so eine fette Echtmarmorschale machen, Schmuckschale, die man so mitkaufen kann im Shop. Die sollte schwarz sein mit einem schwarzen Logo. Supplier in China, das wollte ich in China sourcen. Alles andere source ich in Europa, also der Schmuck kommt aus Italien.
Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist
Supplier. Aber habe ich das nicht im letzten Podcast schon erzählt, Marc? Nee.
Egal, also du hast Janik erzählt.
Ich habe ihm gesagt, ja, schwarzes Marmor mit schwarzem Logo. Und die chinesischen Supplier, die haben ja nicht so unbedingt den Sinn für Ästhetik und haben dann gesagt, but black on black, you can't see. Und dann ich so, nee, ist nicht schlimm, das soll ja auch dezent sein. Also das ist ja schwarz glanz und schwarz matt. Es muss schwarz auf schwarz, sieht trotzdem gut aus. Okay, we can make. Und dann hat sie es gemacht und am nächsten Tag schickt sie mir ein Bild, we made it gold. Und ich so, warum jetzt Gold? Ja, der Produktionsmanager hat gesagt, sieht besser aus. Oh, ich dachte mir nur, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und auch diese Schmuckschale wollte ich fürs Shooting haben. Weil selbst wenn die Bulk-Order noch nicht fertig ist, wollte ich die Schale schon mal abshooten im Shooting.
Kann man sich nicht ausdenken. Aufgeregt.
Nee, dann habe ich mich aufgeregt, also intern. Und habt ihr das dann geschickt? Ich so, schick mir die zu und mach eine neue. Nee, weil als ich mich dann aufgeregt habe, habe ich gesagt, das ist falsch, das können wir so nicht. Das ist die Dohaus, wir brauchen das in schwarz. Bitte in schwarz machen. Können wir nicht, müssen wir ein neues Sample machen. Ich so, dann macht ein neues Sample und schickt mir trotzdem das Falsche. Nee, wir können das Falsche nicht schicken, wir haben es schon kaputt gemacht. Ich so, wie? Ja, wir haben es zerstört.
Hammer.
Ja. Naja, overall, kannst du dir nicht ausdenken, wie viel falsch lief und Für alle, die den Podcast jetzt hören, jetzt ist die Brand live. Ich habe ein Jahr lang Kosten und Mühen reingesteckt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach einmal reinschaut. www.hnds, also hands.de. Das ist eine ganz einfache Domain. Checkt das mal ab. Und wenn ihr euch einen Piece sichern wollt, dann macht es jetzt.
Und im nächsten Podcast werden wir schon, Marco und ich, auch den Schmuck tragen.
Ja,
dann kann man es sehen.
Also ich weiß schon, es haben mich extrem viele angeschrieben, die einen haben wollen. Und ich habe, das ist jetzt keine künstliche Verknappung, 925 Pieces gekauft. 925 Stücke, weil es ist 925er Sterling Silver. Also ich habe wirklich nur 900
Teile. Die erste Edition ist direkt sogar mit Meaning.
Mit Meaning, genau. Wenn die 925 weg sind, dann sind die nicht für immer weg, keine Sorge. Aber ich bin erstmal sold out dann, weil ich muss nachproduzieren. Aber
es ist die Genesis Collection. Die gibt es nur einmal.
Unleash.
Die erste.
Ey, ja. Mark, Unleash. In 10 Jahren können wir unsere Ringe und Ketten auf eBay verkaufen mit einem 300-fachen Multiple, weil das sind die OG-Ringe von der ersten Kollektion von Hans.
Ja, aber die wollt ihr nicht verkaufen.
Wollen wir auch nicht, könnten wir, aber es geht ja darum, dass wir es könnten.
Safe.
Kann man sich da auch ein Hacker eingravieren lassen?
Ja, aber voll geil. Wir haben gar nicht so viele Fragen gebraucht. Es war ein guter Flow und wir haben gespannt zugehört.
Also ich habe noch super viele Sachen, die ich erzählen kann. Also Learnings zusammengefasst, erstellt euch ein riesiges Notion Board, findet den Sweet Spot aus, authentisch und echt sein und wirklich auch zeigen, dass ihr nicht den Vollplan habt, aber trotzdem auch ein guter Unternehmer seid und tough seid. Also so den Sweet Spot zu finden, das ist schwer. Auch wenn ihr mit allem am Anfang überfordert seid, wenn ihr euch erstmal reingetaucht seid, checkt ihr am Ende, so schwer ist es auch nicht. Thema Klaviyo, Chris, wir haben gestern noch Köpfe zusammengesteckt. Triff dich mit Leuten, sprich mit allen darüber, was du machst.
Verbrenne die erste Agency, damit du bei der zweiten kompetent wirkst.
Genau, verbrenne die erste, mach eine Mastermind, Umfeld. Vernetz dich. Also das Umfeld, das hat mich so oft gerettet und ich habe mich so oft bei Leuten ausgeheult, weil ich nicht weiter wusste. Und alle haben mir gesagt, so schlimm
ich
ist
veröffentliche
nicht.
Irgendwann mal unsere WhatsApp-Verläufe.
Heute habe ich noch
verstehe gar
bekommen.
Nichts. Stopp. Und dann immer irgendwelche brennenden Smileys.
Geil, ey.
Aber ich glaube, es wird ganz cool. Podcast 1 zu Hans ist so ein bisschen die Story. Produktrecherche, Produkterschaffung. Folge 2 wird dann, vielleicht wird es auch nur eine zweite Folge und nicht noch eine dritte. Die Technik, der Shop, Facebook und Pre-Launch und dann mal nach einem Monat, wie lief der Launch?
Ja, perfekt. Finde ich geil.
Geil.
Super. Der Link ist in den Shownotes, Leute. Hashtag Pitch.
Gut.
Dann das Outro muss ich jetzt nicht machen als Gast.
Ja. Mark, roll the outro.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Philipp. Nein. War super spannend. Ich fand es mega geil. Ist ja auch für uns immer noch mal eine Chance, da tiefer einzusteigen. Wir haben zwar alles irgendwie mitbekommen, aber jetzt so die ganzen Learnings nochmal, finde ich geil. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Und wer Bock hat, mal bei den D2C-Hackers mitzumachen, www.amz-hackers.de.
Genau, geht nur für Diamantmitglieder gerade oder für alle?
Diamant.
Erstmal
nur Diamant.
Genau, ihr müsst 100k auf Amazon machen, weil für alle, die unter 100k auf Amazon sind, macht es keinen Sinn, über einen Shop nachzudenken. Da ist der größte Hebel neue Produkte.
Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüssikowski.
Ciao.
Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.